Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 27. März 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Ja, herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge am Ende einer Woche, die wirklich sehr, sehr außergewöhnlich war. Ich gehe davon aus, dass wenn wir alle das Glück haben, noch ins hohe Alter zu kommen, dass wir uns später hieran zurückerinnern werden. Vielleicht nicht an diese 13. Kalenderwoche und vielleicht auch nicht an diesen Podcast, aber generell an diese Zeit, denn sie ist wirklich einschneidend. Und ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten in dieser Woche, indem ich jeden Tag eine Sonderfolge aufgenommen habe. Und für diesen Freitag habe ich mich jetzt ganz bewusst dazu entschieden, eine ganz normale Folge aufzunehmen. Denn es ist Freitag, es ist der Nun mal deutlich Podcast-Tag. Und ich habe noch zwei Gespräche weit vor der Corona-Krise bereits aufgezeichnet. Und eins davon möchte ich euch heute präsentieren. Ein Gespräch mit einem Menschen, der gar nicht aus der Friseurbranche kommt, der einen ganz besonderen Blickwinkel hat auf das Thema Dienstleistung. Und diesen Mann, den möchte ich euch vorstellen. Und dieses Gespräch möchte ich euch heute auch präsentieren, weil es auch eine Chance hat, dass wir an diesem Wochenende vielleicht auch einmal alle ein wenig runterkommen, ein wenig diesen Krisenmodus verlassen. Und wenn alle Banken und alle Steuerberater und alle Unternehmensberater und alle Behörden am Wochenende geschlossen sind, dann haben auch wir vielleicht die Chance, mal auf andere Gedanken zu kommen und eventuell neue, frische und auch motivierende Ideen zu entwickeln. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Gespräch, das ich geführt habe und das ich euch heute präsentiere, dass das auch seinen Beitrag leisten kann, weil man einfach auch mal die Friseurwelt verlässt und auch mal die Welt des Handwerks und in eine ganz andere Branche guckt, sich mit ganz anderen Ideen mal auseinandersetzt und vielleicht dadurch auch wieder inspiriert wird für eine eigene tolle Idee für das eigene Berufsleben. Deswegen heute eine ganz normale, nun mal deutlich Podcast-Folge, zu der ich euch begrüße, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie uns alle sehr bereichern wird. Mit meinem heutigen Gast bin ich schon seit vielen Jahren befreundet. Steffen Knies ist der Geschäftsführer der Porsche-Niederlassung hier in Hamburg. Und ich kenne kaum einen Menschen, nein, ich kenne gar keinen Menschen, der so sehr brennt für seinen Beruf, so sehr brennt für die Firma, für die er arbeitet und der so sehr brennt für seine Kunden, mit denen er zu tun hat, wie Steffen Knies. Das ist wirklich bewundernswert zu beobachten. Und ich habe ihn am 13. Februar hier ins Podcaststudio eingeladen, um mal über sein Berufsleben und über seinen Blick auf Dienstleistungen, auf Services zu sprechen. Und er ist diesem Ruf gefolgt und er kam am 13. Februar hier ins Podcast-Loft. Ich habe mal geschaut, was waren denn die Nachrichten am 13. Februar, die uns beschäftigt haben. Da war die größte Nachricht in Deutschland, dass Christian Lindner von der FDP sich entschuldigt hat für das, was in Thüringen passiert ist mit Herrn Kemmerich und der Thüringer FDP. Das war das Hauptthema. Und zum Thema Corona, ja, da gab es außerhalb von China 500 Infizierte und in Deutschland waren es 16 infizierte Corona-Fälle in Deutschland. Nur 6 Wochen später, heute wissen wir alle, diese Dynamik, die in diesem Thema ist, lähmt diese Welt und hält uns in Atem. Denn mittlerweile sind es nicht 500 auf der Welt, sondern über 500.000, über 500.000 Menschen. Und in Deutschland sind es auch nicht 16, sondern 50.000. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind es wahrscheinlich noch wieder größere Zahlen, weil da ja diese Dynamik enthalten ist. Aber von dieser Dynamik konnten wir am 13. Februar nichts wissen. Ich bin Friseur und Steffen kommt aus der Automobilbranche. Wir sind keine Virologen. Wir beobachten natürlich die Nachrichtenlage sehr seriös und wollen auch uns immer verantwortungsvoll und solidarisch verhalten, das ist klar. Aber am 13. Februar sah die Welt für uns dann doch noch ein wenig anders aus und wir trafen uns hier in diesem Loft, saßen auch relativ eng beieinander, glaube ich, und hatten eine gute Stunde uns Zeit genommen für ein, wie ich finde, sehr wertvolles, sehr persönliches und ich denke auch sehr inspirierendes Gespräch. Und deswegen blicken wir jetzt mal zurück auf den 13. Februar und ich freue mich sehr, euch einen ganz tollen Menschen, einen ganz wertvollen Menschen und einen ganz spannenden Gesprächspartner vorstellen zu können. Herzlich willkommen im Nun mal deutlich Loft, Steffen Knies.
Hallo Lars.
Steffen, dass du hier bist. Hast du einen Parkplatz gefunden?
Ich bin begeistert. Sofort, direkt vor der Tür.
In der Wendenstraße in Hamburg. Ist eigentlich schwer,
da einen Parkplatz zu finden. Ja, aber den hattest du reserviert, glaube ich.
Oder meine Frau sagt dann immer, sie reserviert einen Parkplatz im Universum.
Ja, so bin ich auch.
Wirklich jetzt?
Ich fahre auch in die Stadt und Melanie sagt dann immer zu mir, oh, willst du nicht ins Parkhaus fahren? Sag ich, nee, da ist einer für mich reserviert. Wart mal ab. Und häufig ist es wirklich so, dass ich ihn dann kriege. Das ist die mentale Einstellung.
Und die Autos, die du fährst, die haben ja keine Smart-Größe. In der Regel.
Es stimmt schon, aber wir haben ja auch welche, die ein bisschen kompakter sind.
Oder bist du einer von diesen Porsche-Fahrern, die ich ja auch hasse, die mit ihrem Luxusauto irgendwo stehen wie Arsch, die meinen, nur weil sie irgendwie so eine High-End-Marke fahren, können sie sich ja auch alles rausnehmen.
Nein. Ganz und gar nicht. Ich versuche schon wirklich immer ordentlich zu parken, so wie es vorgeschrieben ist. Ich fahre vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell, das ist okay. Aber ich parke schon immer so, wie es gehört.
Sonst wären wir auch nicht befreundet, wenn einer von diesen Verrückten gewesen wäre. Ja. Steffen, ich habe ja schon im Vorfeld erzählt, dass du gar kein Friseur bist, sondern für die faszinierende Marke Porsche arbeitest. Nimm uns doch mal so mit, wie ist denn dein beruflicher Werdegang? Wer sitzt denn hier vor mir gerade?
Du, ich bin von Kind auf an total automobilbegeistert gewesen und bin es bis heute geblieben. Ich habe früher meinem Vater die Autos verkauft. Das heißt, ich habe schon als Jugendlicher bin ich dann zu dem ortsansässigen Händler gefahren und habe dann gesagt, Mensch, und mein Vater braucht wieder ein neues Auto und ich habe mal gedacht, das und das oder er hat dann auch
nicht dein Ernst.
Doch.
Also deine Eltern hatten mit Autos nichts zu tun.
Ja, mein Vater war auch schon sehr autobegeistert
und autoaffin. Beruflich.
Nein, beruflich überhaupt nicht. Nein.
Was hat der gefahren damals?
Der hat damals BMW gefahren, nachher Audi, aber immer die relativ starken Modelle.
Okay. Gut, und dann bist du dahin als noch nicht 18-Jähriger?
Ja, genau, da war ich, 13, 14, 15 und bin ich da mit meinem Fahrrad hingefahren und habe dann dort der Ortsansässige, also der Verkäufer in diesem Autohaus, den kannten wir auch ganz gut und mit dem habe ich dann so die ersten Ansätze von Gesprächen geführt. Das heißt, ich habe ihm gesagt, Mensch, das Modell würde in Frage kommen und wie sieht denn das aus? Und das Auto das wurde damals
gehandelt.
Es wurde damals, ja, ich habe halt gesagt, du pass mal auf, also mein Vater weiß eigentlich noch nichts davon, aber ich weiß, dass er das gut findet und wenn du ihm das verkaufen willst, dann darf die Leasingrate aber nicht höher sein als die bisherige oder wie auch immer. Mein Vater hat damals schon die Autos geleast, als das irgendwann mal anfing mit dem Leasing, das war in den 70er Jahren. Und ich war dann schon der da so ein bisschen so auch die treibende Kraft war. Cool. Und hab dann auch immer gesagt zu meinen Freunden, also wisst ihr, wenn ich mal nachher Abitur oder Schule irgendwie beendet, dann würde ich schon gerne irgendwie Autos verkaufen. Und dann haben sie gesagt, wie Autoverkäufer? Weil die hatten dann immer diesen Autoverkäufer bildlich vor, wo sie wahrscheinlich ihre Autos gekauft haben und hatten wahrscheinlich nicht so eine Affinität dazu und waren nicht so begeistert. Und ich habe immer gedacht, nee, ich finde das gut. Und dieses Automobilthema war immer drin bei mir. Und dann bin ich, um es jetzt noch mal kurz die Frage aufzugreifen, nach der Schule auf die höhere Handelsschule noch mal gegangen, habe dann meine Ausbildung, oder habe mich dann beworben in Hamburg bei verschiedenen Autohäusern, BMW und VW war das damals, VW Audi Raffael und BMW war es damals Adolf Werner, einer der größten BMW-Händler Deutschlands mindestens, vielleicht sogar europaweit. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich von beiden eine Zusage bekommen habe, sowohl von Raphael als auch von BMW Adolf Werner. Und habe dann meine Ausbildung am Großmoorbogen, am, ich glaube, 1.8.1985, habe ich meine Ausbildung dort begonnen. kaufmännische Ausbildung und habe aber während der Ausbildung schon immer die Hand gehoben und immer gesagt, ich will in den Vertrieb, ich will in den Vertrieb, will in den Vertrieb. Und ich hatte damals einen...
Nehme ich mal kurz mit. Wenn man so eine Ausbildung macht, dann durchschreitet man verschiedene Prozesse.
Ja, man lernt das Autohaus kennen. Man macht also Verwaltung, Disposition, Teiledienst, Service, eigentlich alle Bereiche.
Was ja auch gut ist, um eine umfassende Ausbildung zu haben.
Ist auch genau, gut. So ist es. Und dann hatte ich aber damals schon immer erwähnt, dass ich auf jeden Fall verkaufen möchte. Und dann hat der damalige Geschäftsführer gesagt, okay, kein Problem, dann ab morgen bitte mit einem Sakko und einer Krawatte. Und abends ist auch nicht 17 Uhr für dich Schluss, sondern eben 18.30 Uhr, wenn wir hier die Türen schließen, dann bist du der Letzte, der die Tür abschließt. Und samstags kannst du auch kommen. Ich habe gesagt, super, mache ich, gerne, möchte ich. Und habe als Auszubildender schon mein erstes Auto verkauft.
Ach, cool.
Ja, so fing das Ganze an. Dann habe ich dann nach der Ausbildung ein Jahr Bundeswehr. Das musste ich damals noch hinter mich bringen.
Ein direkt, Jahr oder 15
Monate? Ja, ich hatte 15 Monate, aber nach 12 Monaten mit Urlaub und
alles klar.
Dienste etc. aufsparen, war es dann soweit, dass ich doch dann relativ zeitig wieder gehen konnte. Hab dann mich beworben bei der BMW-Niederlassung damals hier in Hamburg. Hab meine Junior-Verkäufer-Ausbildung dann hier begonnen. Sogar hier, ganz hier in der Nähe, wo wir gerade sind, in der Süderstraße.
Ja, oh ja.
In der Süderstraße, in der BMW-Niederlassung habe ich damals meine Ausbildung als Juniorverkäufer begonnen und die war dann so nach einem Jahr oder nach 15, 18 Monate war die beendet.
Was heißt das?
Also der Juniorverkäufer, da läufst du neben einem gestandenen Verkäufer mit und machst dann, ja, lernst einfach das Handwerk, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe auch vom ersten Tag an dann angefangen, auch zu verkaufen, weil man mir das zugetraut hat. Und ich war immer, bin immer ein offener Mensch gewesen, der gerne kommuniziert mit anderen Menschen, gerne auf Menschen zugeht. Und ja, es hat mir Hölle Spaß gemacht, schon damals. Und habe dann relativ schnell viel verkauft als junger Nachwuchsverkäufer und habe dann...
Und dann wird man auch schon an den Verkäufen beteiligt, oder?
Wurde auch, klar, anteilig schon. Aber die tollste Geschichte eigentlich daran ist, dass das werden die Verkäufer, die vielleicht sich das irgendwann anhören hier, die werden sagen, oh Gott, ja, stimmt. In der Regel wird immer gesagt, Mensch, der Verkäufer muss jetzt mal ins Gebiet raus, der kriegt ein Verkaufsgebiet und der soll jetzt mal akquirieren gehen, Klinken putzen, wie man das so schön nennt. Und dann, das lernt man auch in seiner Ausbildung. Also bei BMW haben wir eben gelernt, wie man Akquisen macht und diese ganzen Geschichten per Telefon oder aber auch eben wirklich Kaltakquise in Industriegebiet zu gehen und schönen guten Tag und so weiter. Und da bin ich wirklich dann, als ich dann mal nichts zu tun hatte und da habe ich gesagt, irgendwie, das langweilt mich jetzt hier, ich habe das doch alles gemacht, ich könnte das eigentlich mal machen, hat mein damaliger Senior-Verkäufer zu mir gesagt, du Steffen, ganz klar, mach mal hier ist kein Witz, hier Süderstraße, die Ecke geht ja noch weiter, Billbrook, diese ganze Ecke Rotenburgsort hier, da ist ja sehr, sehr viel Industrie, Speditionen etc. Und ich bin dann damals wirklich in eine Spedition reingelaufen, habe gesagt, Mensch, schönen guten Tag, ich komme hier von BMW Süderstraße direkt um die Ecke und wollte mal meine Karte bei Ihnen lassen, vielleicht besteht ja Bedarf, weil BMW hat ja eine breite Palette vom kleinen 3er BMW bis dann, damals war es der 8er, 7er BMW, das waren so die Top-Flaggschiffe. Und dann landete ich bei dem Juniorchef in dieser Spedition und der sagte dann zu mir, wissen Sie, Herr Knies, BMW, also ganz ehrlich, mein Vater, der fährt Porsche, Ferrari und BMW. Also sorry, sag ich, naja, vielleicht haben Sie ja mal einen Mitarbeiter, der einen Dienstwagen bekommen soll. Wie auch immer. Und dann hat der wirklich die Karte wohl seinem Vater weitergegeben. Und 2-3 Wochen später stand dieser Vater dann der Seniorchef stand dann in der Süderstraße in der BMW-Niederlassung und sagte, ja, schönen guten Tag, ich habe hier eine Visitenkarte zu dem Herrn, möchte ich gerne. Und dann riefen die Damen vom Empfang, Mensch, Herr Knies, können Sie mal kommen, hier ist der Herr sowieso. Und dann habe ich diesem Herrn in Kurzform erst ein Cabrio verkauft für seine Frau. Dann habe ich noch für den Sohn, der ja gesagt hat, BMW geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Noch ein BMW entsprechend verkauft.
Wo der Sohn
und dann hat er mir noch seinen Physiotherapeuten gebracht. Dem habe ich auch noch ein Auto verkauft. Also ich hatte dann aus dieser Kaltakquise 3 Autos verkauft, was natürlich sensationell war. Und was dann irgendwie auch zeigte, hey, guck mal, es geht ja doch. Die erzählen einem das nicht nur. Das kann wirklich, ist natürlich von 100 Mal passiert das vielleicht 1 oder 2 Mal. Aber ich habe da eben einfach diesen Glücksschuss gehabt.
Ja.
Und das hat, ja, es hat einfach irre Spaß gemacht. Und über diesen Kontakt bin ich zu Porsche gekommen. So, um die erste Frage.
Den Seniorchef von dieser Spedition konntest du dann letztendlich nicht vom BMW überzeugen.
Doch, den konnte ich überzeugen. Der hat ja für seine Frau das Kabel
gekauft. Aber er selber...
Nein, und er kam dann irgendwann, rief er mich an und sagte, Mensch, Herr Knies, Sie sind ja echt ein junger, dynamischer Typ. Ich bin ja hier auch bei Porsche und ich fahre auch verschiedene Autos und da gibt es gerade einen neuen Geschäftsführer und da gibt es zwei gestandene Verkäufer, aber es gibt, die brauchen eigentlich mal so jungen, frischen Wind, so ein Typ wie Sie sind. Und bewirb dich da mal. Da habe ich so gedacht, Mensch, ich war so BMW-minded und wollte eigentlich auch gar nicht zwingend wechseln, aber Porsche, die Marke, hatte schon damals diese irre Strahlkraft und habe gesagt, okay, du bewirbst dich da jetzt mal. Und bin da total entspannt und locker rangegangen und so hat sich das Ganze dann gefügt und so hat es sich ergeben, dass ich dann zu Porsche gekommen bin. Seit mittlerweile fast 30 Jahren, seit Anfang 91 bin ich bei Porsche.
Genau. Und deine Funktion jetzt, deine Position jetzt bei Porsche?
Ist Geschäftsführer.
Genau.
Also ich habe damals als Verkäufer begonnen, habe das gemacht bis 2013. Dann bin ich Verkaufsleiter geworden, habe das noch 2 Jahre gemacht und dann Geschäftsführer.
Und was macht denn für dich die Marke Porsche aus? Also ich stimme dir völlig zu, auch ich bin ja kein Porsche-Fahrer und auch bevor wir beide uns kennengelernt haben, war für mich dennoch Porsche immer so diese Marke, wo du sagst, die ist einfach faszinierend.
Ja, so ist es auch.
Also das sagst du auch noch nach 30 Jahren.
Ja, absolut. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich durch den Showroom laufe und diese Autos sehe. Und ich kann mir auch keinen anderen Job vorstellen. Ich brauche die Menschen und diese Autos um mich herum. Mhm. Und das ist das, was mich jeden Tag motiviert, was mich begeistert und was mich auch das wahrscheinlich dann ausstrahlen lässt, diese Begeisterung für das Produkt. Und Porsche ist ein Mythos, der einfach bis heute hin transportiert worden ist. Und das ist genau das, wovon diese Marke eben lebt. Und sie lebt vor allen Dingen noch von ganz anderen Dingen wie so vermeintliche Gegensätze.
Okay,
wie zum Beispiel Performance und Alterstauglichkeit. Zum Beispiel ein Porsche, jetzt ich gehe nochmal zurück zu unserem Ursprung, 911 ist unsere Ikone. Mhm. Das Auto ist absolut alltagstauglich und hat eine irrsinnige Performance. Also vermeintliche Gegensätze, die passen irgendwie dann doch zusammen. Oder Design und Funktionalität, genau das Gleiche. Mhm. Die Autos sind einfach...
Du musst keine Kompromisse machen.
Nein, muss man nicht. Und dann haben wir ja über die Jahre eben auch so viele neue Modelle bekommen.
Die auch irgendwie aber Porsche nicht so wirklich verwässert hat, die Marke. Nein. Porsche. Ne?
Nein.
Da ist ja auch eine Gefahr drin. Weil für mich, und ich glaube für die meisten Hörerinnen und Hörer, ist ein Porsche, dann hast du erstmal den 911er im Kopf.
Also bis heute unsere DNA, da kommen wir her. Und das spiegelt sich in den heutigen Modellen auch immer noch wieder, auch in den anderen. Aber ich wollte noch einmal ganz kurz zurück zu dem ersten, was macht Porsche eben aus? Auch Exklusivität und trotzdem aber auch die Akzeptanz, auch soziale Akzeptanz. Klar würde ich das jetzt insbesondere für 911. Ich habe da eine ganz witzige Geschichte erlebt, auch aus meinen Anfangszeiten in den 90ern. Da haben wir damals, war so der größte Konkurrent zum 911er, war der Mercedes SL. Das war so damals, wenn ich mit einem 911er ein Gespräch hatte mit einem Kunden oder Interessenten, da war eigentlich immer, ja, ich überlege einen 911er oder ein SL. Und ich hatte einen Kunden, der fuhr beides, einen 911er und einen SL. Und das ist mir bis heute hängen geblieben, der hat immer zu mir gesagt, ach wissen Sie, Herr Knies, wenn ich morgens über die Elbchaussee auf dem Samstagmorgen fahre zum Brötchen holen, wenn ich in meinem SL sitze, das ist immer fett gewesen, die Leute haben irgendwie so mürrisch rüber geguckt an der Ampel. Und wenn ich in meinem 911er morgens zum Brötchen holen gefahren bin, dann werde ich immer angelächelt. Und das ist ja heute noch so, dieses Auto ist der Kindheitstraum vieler, vieler Menschen. Und man merkt es auch heute noch, wenn ich an der Ampel stehe und dann steht eine Mutter mit 2 kleinen Kindern an der Hand, dann zeigen die mit dem Finger auf das Auto und ich sehe an ihren Lippen, dass sie sagen, da ist ein Porsche.
Aber sie zeigen nicht auf den Cayenne, sie zeigen auf den 911er.
Das ist in allererster Linie ist das immer der 911er. Ja, klar. Da kommen wir auch her. Deswegen, das ist ja auch, das werden wir auch nie aufgeben. Das ist das, wo wir herkommen und das ist das, was diese Marke auch verkörpert. Aber wir haben es sehr gut transportiert in die anderen Modellreihen. Das heißt, wir haben Cayenne, wir haben Macan, wir haben jetzt den neuen Taycan, das Elektroauto. Wir haben die Mittelmotoren und in all diesen Autos spiegelt sich immer wieder dieses Gefühl, wenn man in diesem Auto sitzt, das ist ein Porsche. Mm.
Du hast eben gerade gesagt, du hast etwas vom Kindheitstraum gesagt, also dass viele diesen Kindheitstraum ja. vom Porsche haben. Ich erinnere mich, dass du mal, das ist schon ein bisschen länger her, mal zu mir gesagt hast, das ist auch so etwas, was dir an deinem Beruf so gefällt, dass du so Kindheitswünsche erfüllen kannst. Du hast manchmal das Gefühl, du kannst einen Kindheitswunsch erfüllen.
Das ist auch so. Das ist auch so. Es gibt auch Menschen, die wirklich so zu uns gekommen sind, die gesagt haben, jetzt ist es soweit, ich habe jetzt das Geld mir zusammen verdient oder wie auch immer, wo es herkam, ja, erarbeitet. Ich möchte jetzt gerne mir meinen Kindheitstraum erfüllen. Und das ist das, was so Spaß macht. Und ich habe auch vielen Menschen immer ganz offen gesagt, das klingt vielleicht lustig, aber es ist wirklich so, ich habe gesagt, Porsche ist eigentlich so überflüssig wie die Löcher im Schweizer Käse. Aber jeder möchte ihn haben, jeder möchte ihn besitzen. Und ich verkaufe ihnen hier nicht ein Auto, sondern ich verkaufe ihnen ein Stück Lebensqualität. Und sie arbeiten, fahren morgens um 7 in ihr Büro und abends um 8 fahren sie nach Hause. Und wenn es nur 3 Kilometer sind, sie freuen sich auf diesen Moment, den Schlüssel umzudrehen, den Motor zu hören. Es ist einfach dieses Gefühl, dieses Auto zu fahren. Und das ist einmalig.
Ja, da hast du recht. Das stimmt. Bei dem Kindheitstraum habe ich eben noch so gedacht, das kann man natürlich jetzt mit Porsche und mit deiner Situation gar nicht vergleichen. Aber die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes kommen ja aus dem Handwerk, die allermeisten auch aus dem Friseurhandwerk. Und ich glaube, dass uns Handwerkern und auch Friseuren, wir ähnliche Situationen haben. Ne? Menschen, die vielleicht, das ist vielleicht jetzt nicht der Kindheitstrauma, Menschen oder Frauen, die vielleicht schon seit 3-4 Jahren denken, oh, ich würde am liebsten mal so die Haare haben wie Jennifer Aniston oder wie auch immer. Und die dann einen Friseur kennenlernen, dem sie glauben, dem sie zutrauen, dass der das kann, aus ihren Haaren diesen Look mal zu kreieren. Ne?
Ja.
Oder andere Handwerker, keine Ahnung, wenn du immer schon träumst, du willst einen bestimmten Tisch haben und dass du sagst, jetzt findest du einen Tischler, der dir genau das macht. Ich glaube, dass da müssen wir manchmal uns noch mal so ein bisschen rückbesinnen, dass wir manchmal nicht nur Auftragserfüller sind, sondern teilweise auch
Traumerfüller.
Ja, ja, ist schön,
ja,
oder?
Absolut. Ja, das ist ja das, was schon Spaß macht.
Das stimmt.
Und dieser Moment, es ist auch immer noch bis heute so, wenn dieser Moment der Fahrzeugübergabe, das ist wirklich etwas ganz Besonderes für unsere Kunden, immer noch. Und wenn sie den 10. oder 20. Porsche bei uns abholen, die sind immer noch, ja, dieses Strahlen in den Augen, das macht Spaß.
Und das zelebriert ihr auch richtig gut, ne?
Ja.
Nicht nur irgendwie im Porsche Werk, keine Ahnung.
Das wird ja zum einen, gibt es ja die Werksabholung.
Die Werksabholung, genau.
Einmal in Zuffenhausen oder eben auch in Leipzig. Mhm. Was auch super toll ist, weil da gibt es zum Beispiel in Leipzig diesen fahrdynamischen Teil. Das heißt, man kann dann mit einem identischen Auto, was man gekauft hat, was man ausgeliefert bekommt, dann eben auf der Rennstrecke mit einem Instructor ein paar Runden drehen.
Ach, cool.
Ja, das ist schon cool.
Ja, super. Jetzt habe ich in dieser Sekunde den Faden verloren. Warte mal ganz kurz. Ach so, genau. Es ging darum, diesen Moment zu zelebrieren, dieser Auto.
Ja.
Übernahme oder dieses Übergabe.
Ja.
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hadere ich so sehr mit meinem Beruf, weil wir stecken 20, 30, 40, 50 Minuten in unserer Arbeit, manchmal auch 2-3 Stunden mit Farben und dann in der Regel ist es so, und wenn du dann fertig bist, dann kommt der Friseur mit so einem kleinen Handspiegel und sagt, ist rechts so, Herr Knies? Sieht so gut aus.
Ja, wenn überhaupt.
Tschüss. Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Aber ich habe auch schon Friseure erlebt, wo das nicht der Fall war.
Ja, aber das ist ja ganz schlimm.
Ja, weil der kann ja eigentlich sein Werk nicht zelebrieren.
Nein, also wir haben einen Kollegen in Düsseldorf, der das schon macht, der im Eingangsbereich einen abgetrennten Raum hat, der mehrere Spiegel hat, der verschiedene Beleuchtungen hat. So sieht deine Farbe aus, keine Ahnung, im Büro und so sieht sie Tageslicht aus und so weiter. Und wo dann die Kunden hingehen und sich dann mehr, also selber überall, also ne, 360 Grad sich angucken können und der das so ein bisschen mehr zelebriert. Ich finde, einfach auf dem Friseursaal, also auf einem Friseurstuhl sitzen und so einen Handspiegel gereicht bekommen, tut man bei Nikolaisen übrigens auch noch, aber das geht eigentlich gar nicht. Ich finde, es geht nicht. Da können wir von euch
was lernen. Da kann man mehr machen, glaube ich.
Ja, Ja, diese Emotionalität, mhm, na, bevor du dann das Geld bezahlst, oder nachdem du das Geld bezahlt hast, wie auch immer. Ich glaube, dieser emotionale Moment, den müssen wir uns alle noch mal kurz überlegen. Apropos Kunden, ich habe das Gefühl, meine Kunden wollten vor 20, 30 Jahren Schnitt und Farbe und das wollen sie heute auch, aber der Kundenanspruch ist ein völlig anderer geworden. Ich habe das Gefühl, wir haben heute ganz andere Kunden in unserem Salon sitzen, vielleicht auch, weil sie viel mehr Wissen haben als früher. Wie sieht denn das bei euch aus? Würdest du sagen, der Porsche-Kunde heute ist mehr oder weniger identisch mit dem vor 20, 30 Jahren?
Jein, würde ich sagen. Denn zum einen, ja, wir haben eine sehr heterogene Kundschaft, die einfach, ich kann nicht sagen, das ist ein typischer Porsche-Fahrer. Das gibt, das gibt es, nein, das gibt es nicht.
Hätte ich gedacht.
Nein, auf keinen Fall. Jetzt ist es aber so, dass wir gerade in den letzten 20 Jahren so viele neue Modelle dazu bekommen, so viele neue Modellreihen, dass wir natürlich ganz andere Kunden bekommen haben, die wir vorher gar nicht bekommen konnten, weil eine vierköpfige Familie wird sich keinen Porsche 911 kaufen. Jedenfalls nicht als das Hauptfahrzeug.
Das stimmt.
So, und wir stellen jetzt aber fest, dass wir durch die anderen Modelle, insbesondere durch die viertürigen Modelle Panamera, Macan und Cayenne, insbesondere eben auch Menschen bekommen, Kunden bekommen, die immer diesen Porsche-Traum in sich getragen haben, aber es aus ganz bestimmten Gründen, ob es ein Hobby war, was damit nicht zu vereinbaren war oder familiäre Gründe hatte, die dann aber gesagt haben, so jetzt kaufe ich mir dieses Auto. Jetzt ist das auch ein Porsche und der hat das Porsche-Wappen und der hat die Performance und der hat, das ist ja ohnehin das, auch wenn der 911er ist, der Sportwagen schlechthin. In den anderen Modellreihen ist es so, dass wir von Porsche immer das Ziel haben, in jeder dieser Nischen, in jeder dieser Segmente Premium zu sein. Wir wollen die Nummer eins sein. Und zumindest in diesen Bereichen Performance, Exklusivität, etc., Design, da sind wir das, denke ich, auch.
Mhm.
Ist natürlich immer Geschmackssache.
Aber stimmt, dadurch habt ihr eure Kundschaft höchstwahrscheinlich, die hat sich nicht verändert, sondern die hat sich vergrößert.
Genau, sie hat es sehr gut gesagt, genau, sie hat sich eigentlich vergrößert. Und wie gesagt, den typischen Porsche-Fahrer, den gibt es aus meiner Sicht nicht. Ich habe wirklich in meinem Leben an so viele unterschiedliche Menschen wirklich, ich habe an einen, was ich so cool fand damals, ich habe mal an einen Feuerwehrmann einen Porsche verkauft, der auch mir gesagt hat, ich habe mir das so über so viele Jahre jetzt zusammengespart und jetzt ist es soweit und das fand ich irre.
Ja, es geht, ja.
Das war ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Und natürlich, klar, gibt es auch andere, gibt es diese ganzen VIPs, die wir alle kennen, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Porsche-Fahrer.
Ja. Porsche hat es irgendwie, also wir haben ja gerade gesagt, ihr habt ja die Kunden, also ihr habt es ja geschafft durch ein anderes Portfolio als vor 20, 30 Jahren, auch eure Kundenschaft zu vergrößern.
Ja.
Jetzt fällt mir nur ehrlich, wirklich nur spontan ein, wie viele Friseure machen Waschen, Schneiden, Föhnen und Strähnen und wie auch immer. Vielleicht gibt es in der heutigen Welt, die eher beauty-affin ist, vielleicht auch ganz andere Dienstleistungen, wo man mal sich über nachdenken könnte, dass man sagt, wenn wir die und die Dienstleistung anbieten würden, würden wir vielleicht auch unseren Kundenkreis vergrößern.
Absolut.
Wäre auch möglich.
Ja.
Ich weiß, dass du für deine Marke brennst. Und wir beide, und ich bin ganz froh, dass wir schon seit über 22 Minuten sprechen. Wir haben noch nicht einmal diese drei Buchstaben erwähnt, die uns beide ja auch so eng verbinden. HSV. Wir sind ja beide große HSV.
Absolut,
und ich weiß, dass du auch in dieser Fußballszene drin bist und nicht nur HSV-Spielern mal einen Porsche verkaufst, sondern auch anderen Spielern. Und ich sehe dann immer, wie du dich für diese Kunden, also nicht nur jetzt für die Fußballer, nur da sprechen wir mal drüber. Du reibst dich auch echt für deine Kunden auf. Und man hat mal zu mir gesagt, das war jetzt kein Fußballer, man hat mal zu mir gesagt, auf Steffen kannst du dich total verlassen. Und wenn der sagt, am 3. Mai steht im Hafen von Buenos Aires der Porsche, dann steht am 3. Mai der Porsche da in Buenos Aires im Hafen. Also was bedeutet für dich eigentlich exzellente Kundenbetreuung? Weil ich glaube, da bist du für mich ein echtes Vorbild.
Also zunächst ist es einmal so, dass ich
Zunächst muss ich erstmal sagen, wenn jemand HSV-Spieler ist und dann den HSV verlässt, kriegt er auch kein Auto mehr. So konsequent bist du dann schon.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist schon so, dass ich, also grundsätzlich würde ich sagen, exzellent ist nicht gleichzusetzen mit sehr gut, sondern das für mich heißt exzellent, die Kundenerwartung möglichst zu übertreffen. Das heißt, sogenannte Wow-Effekte zu erzielen. Das heißt, dass der Kunde irgendetwas bekommt, womit er eigentlich gar nicht rechnet.
Ja, das bedeutet für mich auch Exzellenz. Das ist aber ja,
das ist irrsinnig schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber du kannst es manchmal auch kreieren aus einer Reklamation heraus. Also die besten Kundenbeziehungen sind wirklich ganz, ganz häufig auch entstanden aus gewissen Problemen, Kunden, Reklamationen, was auch immer. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir genau für diese, um diese exzellente Kundenbetreuung zu gewährleisten, dass wir seit jetzt 3 Jahren einen sogenannten Customer Concierge bei uns eingestellt haben, so wie man ihn im Hotel kennt, der nur für diese Themen zuständig ist. Der die Kunden wirklich abholt, wo Kunden dann sagen, Mensch, ich bin schon 2-mal bei Ihnen gewesen wegen der Sache, das kann doch nicht sein. Der sich dann explizit der Sache annimmt, der teilweise die Autos bei denen vor der Haustür abholt.
Kein klassischer Autoverkäufer.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, der hat.
Ist wie ein Concierge im Hotel.
Ja, genau. Nur eben dann auf unsere Bedürfnisse übertragen. Und ich kann da mal ein ganz gutes Beispiel, der hat zum Beispiel, der kommt selber aus dem Hotelbereich, war in allen Top-High-End-Hotels auf der Welt unterwegs, war im Prinzip so ein Private Assistant von einem bekannten Schauspieler, ist mit dem Jet durch die Welt geflogen, solche Sachen hat der gemacht. Also der weiß wirklich genau, wie ich den Kunden begeistern kann.
Was Exzellenz auch bedeutet.
Ja, zum Beispiel jetzt hatten wir einen Kunden, da ist auch irgendwas schiefgelaufen und der ist auf Sylt gewesen, war da in einem Hotel und dann, dadurch, dass er aus dem Hotelfach war, kannte er dann wieder einen, dann hat er in diesem Hotel angerufen und hat gesagt, Mensch, der Herr sowieso ist doch bei euch und sag mir mal ganz kurz, welchen Wein trinkt der immer? Und ja, also den und den, also irgendwie eine irrsinnig teure Flasche, die hat er dann organisiert und hat dann mit einer Entschuldigungskarte ihm diesen Wein auf sein Hotelzimmer bringen lassen.
Ja, schön.
So, also das sind schon, man kann schon was machen. Mhm. Absolut.
Also das heißt, der verfügt über ein gewisses Budget?
Der hat ein Budget pro Fall hat er ein Budget, das schöpft er bei weitem nicht aus, weil wir das relativ groß gesteckt haben. Aber
er braucht ja Freiheit.
Ne? Der muss nicht wegen jeder Kleinigkeit zu mir kommen und mich fragen, sondern der hat ein Budget und das schöpft er an der einen oder anderen Stelle auch aus. Das ist auch gut so, dafür ist es ja gedacht. Und also ich finde das.
Macht ihr das deutschlandweit oder machst du das jetzt hier in Hamburg?
Das gibt es schon häufiger jetzt. Also das wurde mal pilotiert in der Porsche-Niederlassung Stuttgart. Mhm. Wir waren dann die Zweiten, die das aufgesetzt haben. Und irgendwann wird es das in jedem Porsche-Zentrum geben.
Spannend. Spannend. Wir haben hier vor ein paar Wochen, saß auf deinem Stuhl ein Kollege aus München und da haben wir auch unter anderem über den Feel-Good-Manager gesprochen, der irgendwie genau das macht, nämlich die Kunden abholt. Wir haben dann das auch weitergeführt, auch dass wir sagen, vielleicht auch Feel-Good-Manager für die Mitarbeiter. Das hast du ja auch mal, dass Mitarbeiter irgendwie mal ein Problem haben, wo sie sagen, Mensch, da müsste ich mal zur Behörde gehen, dass jemand sagt, weißt du was, ich kümmere mich, ich rufe da mal an. Aber bei dir ist es wirklich Kundensicht, ne? Nicht intern, sondern das ist wirklich der für diese externen Kundenkontakte.
Genau.
Ja.
Also er hat natürlich auch ein paar interne Aufgaben, die zu seinem Aufgabengebiet dazugehören. Vorbereiten von Themen. Wir haben auch schon vor längerer Zeit es eingeführt, dass wir morgens eine sogenannte CC-Runde nennen wir die, Customer Concierge-Runde, wo wir ganz kurz drüber sprechen, welche Kunden kommen am heutigen Tag.
Wann macht ihr das?
Morgens um 9.
Jeden Tag?
Im Moment machen wir es einmal die Woche, weil wir der Meinung sind, das reicht aus.
Okay.
Wir haben es aber lange Zeit auch täglich gemacht und haben dann täglich darüber gesprochen, welcher Kunde kommt am nächsten Tag, mit welcher Beanstandung oder mit welchem Wunsch. Also ist es eine Inspektion oder ist es ein Garantiefall, etc. Und dann sprechen wir morgens in der Runde drüber, nimmt immer teil der Customer Concierge, der Serviceleiter und der Verkaufsleiter und meine Wenigkeit. Und dann sprechen wir ganz kurz darüber, oh Mensch, hier müssen wir aufpassen, Achtung, oder wo es bestimmte Eigenheiten gibt des Kunden, wo wir sagen, ah, pass auf, wenn der auf den Hof rollt, dann bitte das und das beachten. Und das macht wirklich Sinn.
Und wie haltet ihr das fest? Gibt es da irgendwie...
Der kommt jeden Morgen, ist das eigentlich so eine 4-5-seitige Präsentation. Da sprechen wir einmal ganz kurz.
Aber dass du jetzt weißt, dass der Kunde eine gewisse Eigenart hat, gebt ihr das irgendwo in irgendein Computerprogramm
ein? Da gibt es bestimmte Möglichkeiten, wo wir sowas hinterlegen.
Ja, weil das kann ja nicht jeder ständig wissen von jedem.
Nee, klar. Aber das haben wir. Oder dass der eine Kunde möchte eben Ersatzwagen, der braucht immer einen 4-sitzigen Ersatzwagen. Da müsst ihr nicht einen 2-sitzigen Boxster anliefern oder bereitstellen.
Aber will er gar
nicht. Genau, es ist für ihn nicht zu nutzen, das bringt dann nichts. Und das ist einfach eine hochinteressante Runde. Da reden wir reden wir über Social Media Bewertung, was super wichtig ist heutzutage. Wie sind zum Beispiel neue Rezensionen reingekommen bei Google, bei mobile.de, bei Autoscout, bei Kununu?
Wie heißt der?
Kununu ist eine Seite, wo der Arbeitgeber bewertet wird.
Ach so, okay.
Das heißt, da können Bewerber theoretisch sagen, Mensch, die haben sich irgendwie nicht gekümmert. Ich habe da vor 8 Wochen eine Bewerbung geschickt, habe bis heute nichts gehört. Das wäre dann eben negativ. Oder die sagen, Mensch, das ist richtig toll gewesen. Die haben mich zwar nicht genommen, aber die haben trotzdem, das war ein toller Prozess, das hat gut funktioniert. Hm. Oder unsere eigenen Mitarbeiter geben Bewertungen ab, wo sie sagen, Mensch, bei uns ist es...
Der Herr Knies... Der ist aber auch mal launisch manchmal. Ja,
das,
HSV ist abgestiegen. Da ging es immer mal hoch her da im Haus.
Ja, das könnte theoretisch sein, aber haben wir bisher Gott sei Dank noch nicht gehabt. Aber ich versuche diese Themen natürlich,
da
ein bisschen neutral zu sein.
Ja, nee, da bist du auch.
Aber es wissen alle, dass ich glühender HSV-Fan bin. Das hat, glaube ich, der Letzte auch schon verstanden.
Hast du eigentlich auch St. Pauli-Spieler oder Funktionäre in deinem Kundenkreis? Du musst keine Namen nennen, ich frage nur mal so.
Also es ist lustig, ich bin gerade jetzt wirklich da relativ nah dran an einem Spieler aus anderen Gründen. Aber und ich bin immer ein HSV-Fan gewesen, der als zweites immer St. Pauli kurz geguckt hat. Wie hat St. Pauli gespielt?
Ich auch.
Ich bin nicht dieser, viele, so ein St. Pauli-Hasser, weitem nicht. Ich wünsche vor allen Dingen... Bete dafür, dass die in der zweiten Liga auf jeden Fall bleiben.
Ja.
Sieht ja nicht so riesig gut aus, aber man muss mal gucken, wie die nächsten Wochen und Monate da werden.
Ja, genau. Hauptsache, wir werden das nicht mehr weitererleben.
Das hoffen wir mal. Das hoffen wir ganz groß, ja.
Okay, aber du hast mir eben wirklich du hast bei mir ganz viele Synapsen im Kopf gerade zum Explodieren gebracht mit deinem Customer Experience und wie ihr das organisiert. Da schon eine ganz hohe Professionalität und auch anscheinend eine ganz hohe Kultur. Wie trainiert ihr das? Ist das Learning by Doing oder gibt es tatsächlich bei Porsche vielleicht auch für Mitarbeiter, für Autoverkäufer, wie auch immer, auch so Seminare, wo man dann
hingeht? Es gibt die Porsche Academy mit zum einen Online-Trainings und eben Präsenztrainings, die wirklich sehr, sehr gut auch sind. Das ist das eine. Und das, was wir selber machen, das ist ja nicht irgendwie vorgeschrieben, dass wir jeden Morgen eine Operationsrunde machen sollen, sondern das haben wir selber mal entwickelt, weil wir gesagt haben, dass wir müssen einfach mehr den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und wir müssen nicht vorgeben, so und so ist es und bitte du Kunde richte dich danach, sondern wir müssen uns nach dem Kunden richten. Seine Bedürfnisse uns anschauen, was möchte er, wie möchte er es und das versuchen in unsere Prozesse darauf auszurichten.
Ist das schwer manchmal in die Köpfe der Mitarbeiter zu bringen, weil die vielleicht sagen, nee, also komm, ich liebe dieses Produkt und ich mache jetzt meinen Job so, wie ich es für richtig halte. Ist es schwer, Menschen mitzunehmen und mehr Dienstleister zu sein?
Also wer bei uns nicht dieses Dienstleistergehen in sich hat, der ist bei uns auch verkehrt. Das muss man ganz klar sagen. Jeder, von jedem erwarte ich das. Und das wird auch umgesetzt. Es ist so, dass man, wie soll ich das sagen? Es ist schon sehr, das kann man trainieren, indem man einfach diese Präsenz, der stete Tropfen höhlt den Stein, ist da das Zauberwort. Also wir machen zum Beispiel auch einmal im Monat, machen wir immer eine sogenannte Betriebsrunde, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen, wo ich ganz kurz den vorigen Monat Revue passieren lasse. Im Prinzip ein Quick-Reporting des vergangenen Monats. Was haben wir für Kennzahlen, die für alle wichtig sind, wo alle nachlaufen. Die werden dann da kurz präsentiert und es gibt dann ein paar Ad-Hoc-Themen, die gerade irgendwie in meinem Kopf rumfliegen. Die gebe ich dann dort auch zum Besten. Und wichtig ist permanent auch seine Mitarbeiter abzuholen und sie zu verstehen. Und da, wo es nicht funktioniert, da führen wir dann eben auch Einzelgespräche. Sprechen mit den Menschen, sagen, hey, wie hättest du dich jetzt gefühlt? Wie hättest du dich gefühlt? Du hast jetzt den ganz großen Traum, hast dir, was weiß ich, eine Chanel-Tasche gekauft. Ich spinne jetzt einfach mal was. Und dann gehst du zu Chanel rein und dann wirst du so abgeledert am Counter oder beim Empfang. So in etwa, weiß nicht, wie du dich gefühlt hättest, aber so hat sich dieser Kunde offensichtlich gefühlt. Und Gott sei Dank kriege ich ja dann, wenn sowas mal, Gott sei Dank nicht so häufig, wo irgendwas schiefgelaufen ist, das ist normal, das sind Menschen. Zum Glück arbeiten ja überall noch Menschen bei uns und von daher gibt es da auch Fehler. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur möglichst versuchen wir die Fehler nicht häufiger, also den gleichen Fehler mehrfach zu machen. Das ist dann nicht gut. Aber wir gehen dann wirklich, ich bin ja dann immer dankbar, wenn ein Kunde mich anruft und durch meine fast 30-jährige Zugehörigkeit zu dieser Marke kenne ich einfach irrsinnig viele Kunden. Und die Kunden kennen mich und die sprechen mich direkt an. Dann Gott sei Dank und dann kann ich da nachhaken. Ich bin ja immer super dankbar, wenn der Kunde mir sowas erzählt, weil dann kann ich einhaken, weil ich krieg's ja manchmal gar nicht mit.
Weil du uns vorhin ja in deine Gedanken noch mitgenommen hast, weil du das ja auch als Chance siehst, ne?
Da kannst
du wieder, da kannst du ja diesen Gedanken der Exzellenz am besten erfüllen.
Ist auch häufig. Und meistens lernt man den Kunden auch durch so eine negative Geschichte, die meistens da vorher gewesen ist, noch viel besser kennen.
Sind denn, ich hoffe, ich kriege die Frage jetzt richtig formuliert, aber die schwirrt gerade in meinem Kopf herum. Reklamation. Ich empfinde zwei Dinge, muss ich erzählen. Ich empfinde zum einen, dass die Emotionalität der Kunden, die reklamieren, zugenommen hat. Also das wird irgendwie immer mehr dramatisiert, wenn mal was schiefgelaufen ist.
Ja,
ist man so, sagt, das finde ich
schwierig. Kann ich teilweise auch bestätigen.
Ja. Und in unserer
Branche... Die Anforderungen des Kunden werden einfach immer höher. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen kommt es uns so dramatisch auch vor.
Ja, aber sind die Anforderungen manchmal aber auch ein bisschen over the top? Wo man sagt, komm, also wir versuchen schon Exzellenz und wir versuchen es, sondern wir machen sogar Exzellenz.
Ja, ich will diese 110% vor Kunde eben darstellen.
Okay.
Und dann muss ich eben auch, natürlich ist das beim anderen, wo man sagen würde, wie kann der nur, wieso, dass das dem jetzt wichtig ist. Ja, aber jeder ist anders und dafür sind wir eben einfach eine Premium-Marke, dass der Kunde das von uns erwarten kann.
Ja, guter, okay. Guter Gedanke. Das zweite ist zum Thema Reklamation. Bei uns in meiner Branche ist es so, dass ich viele Friseure kennengelernt habe, die persönlich beleidigt sind, wenn jemand etwas reklamiert, weil ich das ja mit meinem Handwerk hergestellt habe und dadurch oftmals die sachliche Reklamation, die Haare sind nicht blond genug, auf einmal sehr persönlich genommen werden, weil ich ja dieses Blond erstellt habe. Ist das bei Autoverkäufern auch oder haben die da das Glück, dass sie dann eher eine etwas neutralere Position einnehmen können? Weil wenn am Produkt, wenn am Auto jetzt, keine Ahnung, die Elektronik nicht so ist, wie man sich das vorstellt, da kann zugegeben der Autoverkäufer ja nichts dafür.
Genau, das ist auch so. Nichtsdestotrotz ist es schon so, ich glaube immer, und ob das jetzt im Friseurhandwerk ist, im Automobilbereich, überhaupt im Einzelhandel, überall, wo Dienstleistung dahinter steht, es wird immer schwierig, wenn der Kunde dich, der du der Dienstleister bist, mit irgendwelchen, ja, wo er an deine Persönlichkeit rangeht. So, das ist natürlich bei dir, wo ihr mit der Hand vorher diese Frisur kreiert habt, und dann wird hinterher gesagt, ja, nee, also, oder die Farbe oder dies oder das. Das ist einfach wahnsinnig schwierig dann, weil so ist jeder Mensch gestrickt. Wenn er irgendwo berührt wird, dann reagiert er eben manchmal so. Da muss man schon sehr diszipliniert sein, cool bleiben, nochmal hinterfragen, Mensch, oh, also ich sag jetzt mal bei deinem Beispiel mit dem Blond, Mensch, oh, das tut mir wirklich leid. Es gibt so und so viel Blondtöne. Ich habe gedacht, ich hätte Ihnen das richtig gezeigt, aber offensichtlich ist es nicht so gewesen. Die Farbe ist anders, als Sie sich vorgestellt haben. Dann müssen wir das nochmal machen. Dann machen wir es jetzt in einer anderen Farbe. Es ist dann so. So oft wird es ja hoffentlich nicht vorkommen, dass sowas passiert. Und dann muss man eben wirklich cool sein und sagen und gelassen bleiben und sagen, alles klar, lieber Herr XY oder Frau, das machen wir nochmal. Wann haben Sie Zeit? Wir machen einen neuen Termin. Ich möchte gerne, dass Sie begeistert hier heute unseren Salon verlassen. Und das ist mir offensichtlich gerade nicht gelungen. Von daher geben Sie mir nochmal eine zweite Chance, dass wir das korrigieren.
Also du lebst ja wirklich diesen Premium-Gedanken, ne? Und diese Exzellenz. Wie schwer fällt es dir dann da eigentlich manchmal selbst als Kunde? Ich meine, du gehst ja auch alle paar Wochen zum Friseur oder gehst ins Restaurant oder bist im Hotel. Also du hast ja auch viel Kontakt mit anderen Dienstleistern. Ja, aber da gehe ich mal davon aus, dass die meisten, die dir begegnen, nicht diese Professionalität haben, wie du sie für dich und für deine Mitarbeiter in Anspruch nimmst?
Also erstmal ist es so, dass ich, natürlich bin ich sehr kritisch. Ich weiß, wenn ich irgendwo in ein Geschäft gehe, dann weiß ich innerhalb von 2, 3, 4, 5 Minuten, ob das was wird oder nicht. Mittlerweile hat man ja seine Geschäfte, wo man die Dinge des täglichen Lebens einkauft. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich mal in einer anderen Stadt bin und da in irgendeinen anderen Betrieb gehe oder so, spare ich nicht an Lob. Weil das bekommst du ja ganz selten eigentlich. Dass ein Kunde dir dann steht, oh, das ist aber super und toll und so, sondern es wird einfach als gegeben hingenommen. Wenn ich jetzt mal irgendwo anders bin und erlebe irgendwas, was mich begeistert, dann sage ich das auch. Sag ich, wissen Sie was, das würde ich Ihnen gerne mal sagen. Das war irre, wie Sie das gemacht haben. Also ich fühle mich hier so toll aufgehoben bei Ihnen. So super. Und warum nicht immer auch mal mit diesen positiven Dingen mal darüber sprechen und dem gegenüber. Und umso leichter müsste es eigentlich Menschen wie uns fallen, Lars, weil wir beide haben das ja täglich. Wir sitzen ja immer ganz oft auf der anderen Seite. Und deswegen spare ich nicht mit Lob, wenn ich mal auf der Kundenseite bin. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr nüchtern und raste nicht aus und pöbel irgendwie rum. Das liegt mir total fern, sondern ich bin dann eben auch genauso gelassen. Manchmal einen Tag später rufe ich dann vielleicht mal jemandem an. Das kommt ja nun wirklich selten vor. Aber wo ich dann auch sage, wissen Sie, wenn ich Ihnen mal ein Feedback geben darf, ganz ehrlich, das war echt nicht so besonders glücklich, wie das abgelaufen ist. Das hätte man sicher, ich will Ihnen in Ihre Prozesse nicht reinreden, aber auf jeden Fall kann ich Ihnen nur widerspiegeln, wie es bei mir als Kunden in der Wahrnehmung angekommen ist. Und das sollte Sie schon interessieren. Und das mache ich dann auch schon mal.
Ja, das durfte ich übrigens, so viel Transparenz muss beim Nun mal deutlich Podcast sein, das durfte ich ja von dir auch schon erleben. Sag mal, Lars, ich war da gestern im Salon und das. Das finde ich dann ja auch, also hilft einem auch. Hört man nicht immer gern.
Nein.
Aber hilft einem natürlich auch.
Ja, und ich finde es immer, wie man es in den Wald hineinruft.
Das stimmt.
Ganz ehrlich, der Ton macht da auch die Musik.
Ja, und natürlich.
Das ist eindeutig so.
Ja. Du sag mal, wir kommen langsam in die finale Runde. Eines unserer größten Themen in meiner Branche ist der Fachkräftemangel. Wie ist denn das eigentlich bei euch?
Ja, kann ich bestätigen. Ist bei uns im Prinzip genau das Gleiche.
Obwohl ihr doch so eine Traumerfüllermarke seid.
Ja, aber die Anforderungen, gerade im Werkstattbereich, die haben sich so extrem. Ich rede jetzt hauptsächlich vom After-Sales, Werkstatt-Service, vom After-Sales-Bereich. Das heißt,
so.
Werkstatt,
also Service. Also in meiner Welt Handwerk. Jetzt mal
genau,
Handwerk
zu tun. Da ist es natürlich am extremsten, weil sich einfach die Anforderungen jetzt dramatisch. Wir haben jetzt Hybridfahrzeuge, wir haben vollelektrische Fahrzeuge, also bei uns heißt das einmal den PHEV, das ist der Porsche Hybrid Electric Vehicle, oder im BEV, das ist Battery Electric Vehicle. Und dafür müssen wir geschultes Personal haben. Das ist und das wird immer mehr werden. Wir haben
aber
mittlerweile,
die findet ihr nicht so.
Ja, das ist einfach schön. Also jetzt, die musst du eigentlich selber ausbilden. Musst du eigentlich Auszubildende von heute nehmen und die dahin bringen. Das ist im Moment so unser Ansatz. Und wir bilden eben unsere Experten, wie ich eben gerade sagte, schon selber aus und machen es auch. Wir haben noch einen weiteren neuen Berufszweig, jetzt würde ich das mal nennen, das ist der sogenannte Technology Expert, das heißt der Technologieexperte, der eigentlich dafür da ist, bei unseren immer komplexer werdenden Connected Car, Digitalisierung im Auto und so weiter, dafür brauchen wir einen zusätzlichen.
Es tut mir leid, es ist fast live aus Hamburg. Jetzt klingelt gerade hier das Telefon im Büro. Ich erlaube mir heute mal nicht ranzugehen. Hoffe, die Mobilbox geht gleich ran. Steffen, mach weiter.
Ja, da ist es eben so, dass wir jetzt festgestellt haben für diese ganzen Geschichten, dass sind zum einen natürlich unsere Verkäufer sind geschult, die können das, aber du brauchst teilweise bei der Komplexität, die Fahrzeuge haben, bieten wir zum Beispiel unseren Kunden eine sogenannte Second Delivery an. Das heißt, der Kunde kann erstmal, weil er das gar nicht alles aufnehmen kann, wenn er erstmal eine Stunde beschallt wurde mit den Themen, was kann das Auto?
Stimmt, ja.
Und dann ruft unser Technologieexperte eine Woche später an und sagt, Mensch, wie waren denn jetzt hier die ersten Tage und haben Sie vielleicht noch Fragen zu dem und dem und sonst soll ich bei Ihnen vorbeikommen oder wollen Sie zu uns kommen, dann setze ich mich nochmal eine Stunde mit Ihnen in aller Ruhe ins Auto und dann, das ist eigentlich ganz gut, weil der Kunde hat dann einige Dinge eben sich schon selber beigebracht, andere Dinge vielleicht noch nicht verstanden und die können wir ihm dann nochmal erklären.
Ich glaube, mein nächstes Auto muss auch ein Porsche sein.
Das wäre zu empfehlen.
Ich hatte mir, du weißt ja, ich fahre ja Elektro-Smart seit Herbst letzten Jahres.
Ja, finde ich auch super.
Und ich liebe das ja auch. Aber seit dem ersten Tag koppelt sich mein iPhone nicht mit diesem Elektro-Smart. Und ich muss ständig hinterher, es hat keiner für mich Zeit. Dann wird gesagt, gut, dann machen wir nochmal ein Update, ein Software-Update vom Auto. Da bin ich dann einmal auf dem Werksgelände bei Mercedes gewesen. Dann haben sie das gemacht. Dann hole ich das Auto ab und sag noch, könnte einer ihrer Techniker sich gleich zu mir mein Smart setzen?
Das wäre dann unser Technologie-Experte.
Genau, und dann habe ich mich da reingesetzt, mache das Auto an, koppel mein Handy, mein iPhone, dann geht es eine Minute und dann wird es wieder rausgeschmissen. Und dann sagt der zu mir, oh, jetzt habe ich das gesehen, ich kümmere mich drum, wir melden uns. Das war im
nie wieder gehört.
Dezember.
Ja.
So. Okay, jetzt bei euch wüsste ich, da ruft mich noch einer nach einer Woche an.
Das ist immer unser Anspruch, ob das jedes Mal funktioniert. Das ist eben auch nicht immer, müssen wir ehrlich sagen. Aber
weil die Frage,
wir arbeiten permanent daran, dass das eben so ist, weil das ist genau das.
Weil aber die Frage war ja bei mir nach Fachkräftemangel, weil die sagt, davon braucht ihr auch mehr. Das noch...
Das wird Zukunft. Können. Also wir werden in diesem Jahr den zweiten Technologieexperten einstellen. Und meine Prognose ist für die nächsten 5 Jahre, dass wir das nochmal wieder verdoppeln. Werden wir irgendwann sicherlich 4 von den Technologieexperten haben, weil eben der Anteil der Elektrofahrzeuge auch immer höher wird. Da geht es um Beratung zur Ladeinfrastruktur. Was kann ich zu Hause? Welche Säule? Wie viel Kilowatt? Mit Stromnetz Hamburg, etc. Das ist ein richtig komplexes Thema. Wir haben gerade in beiden Betrieben in Hamburg unsere Ladeinfrastruktur pünktlich zum neuen Taycan fertiggestellt. Da kann dann teilweise mit bis zu 350 Kilowatt können die Fahrzeuge geladen werden.
Also innerhalb von wenigen Minuten vielleicht?
Ja, also von 5% auf 80% in 22 Minuten. Das ist schon Wahnsinn. Sehr schnell.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist großartig. Trotzdem, nur mal deutlich heißt dieser Podcast. Handwerk, hast du gesagt, habt ihr auch ein Problem oder könnten Probleme jetzt auch kommen? Das heißt, ihr bildet dann auch aus.
Ja.
Und seid ihr sonst irgendwie aktiv? Musstet ihr euch bewegen im Sinne von Löhnen und anderen Zuwächsen? Hat sich da eine Dynamik entwickelt, wo ihr sagt, wir kriegen immer schwerer Mitarbeiter
für uns? Ja, das ist schon so, ganz klar. Jetzt haben wir natürlich das Glück, eine Niederlassung zu sein. Wir sind praktisch Tochter der Porsche Deutschland GmbH. Und wir haben dann eben auch, profitieren eben auch von unseren Ergebnissen, die wir machen. Unsere Mitarbeiter werden im Prinzip an unserem Gewinn in einer gewissen Art beteiligt. Mhm. Also von daher können die schon gutes Geld bei uns verdienen. Das ist
also auch die hinter den Kulissen?
Ja, jeder Mitarbeiter.
Genau,
jeder.
Da gibt es einen gewissen Schlüssel.
Da gibt es einen Schlüssel, genau. Das nennt sich sogenannte Ergebnisbeteiligung. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt für die nächsten 100 Jahre, aber das ist in den letzten Jahren immer der Fall gewesen. Das hängt auch mit dem Konzernbetriebsrat zusammen. Da gibt es Absprachen. Und da wird dann eben das Betriebsergebnis genommen, was wir hier in Hamburg, und wird dann davon ein bestimmter Prozentsatz, und das wird dann durch die Mitarbeiter geteilt.
Aber ich als Autoverkäufer bekomme doch auch einen gewissen Prozentsatz vom
Provision. Die Verkäufer arbeiten auf Provision.
Genau.
Kriegen Fixum, sehr geringes Fixum, und kriegen Provisionen pro Auto.
Und werden die dann auch noch zusätzlich an diesem Erfolg der Niederlassung beteiligt?
Ja, sie haben ja dazu auch beigetragen
mit
ihrem Geschäft.
Ja gut, aber auf der anderen Seite haben sie ja auch ihre eigene Entwicklung dann.
Ja, aber sie sind ja ganz normale Angestellte in Anführungsstrichen, deswegen partizipieren sie auch. Okay. Außer die Führungskräfte, die partizipieren daran nicht.
Steffen, wo war der Fehler?
Nö, es ist kein Fehler, wir haben andere Möglichkeiten dann, wo wir unsere Zielvereinbarungen haben.
Okay,
das ist völlig fair.
Ich muss mir keine Sorgen machen.
Nein.
Du bist nicht unzufrieden.
Nein, unzufrieden bin ich nicht.
Sehr gut. Worauf freust du dich denn im Jahr 2020, in den nächsten 12 Monaten, vom HSV Aufstieg?
Das wäre eigentlich meine Antwort gewesen. Die hast du mir jetzt vorweggenommen.
Aber gibt es bei Porsche irgendetwas, wo du sagst, Mensch, da kommt jetzt auf was auf euch zu? Oder ihr habt ja gerade dieses neue Elektromobil.
Ja, das wäre jetzt auch meine Antwort. Das ist jetzt das Zweite, was du mir jetzt wegnimmst als Antwort.
Entschuldigung. Ne? Ja.
Das wäre, genau, wir haben ja...
Den muss ich unbedingt mal proben.
Das machen wir auch.
Ja, das machen wir
mal. Also den Taycan haben wir vorgestellt im Januar im Volksparkstadion.
Natürlich.
Weil wir auch, das muss ich ja hier auch nochmal erwähnen, weil wir ja HSV E-Sports Partner sind. Wir sind nicht Partner des HSV in dem Sinne, sondern HSV E-Sports, ganz wichtig.
Ja.
Und das ist auch eine richtig gute Kooperation.
Was aber auch eine witzige Kooperation ist, weil das ist ja, da sind ja sehr viele wirklich sehr junge Spieler dabei. Ja, denkst dabei.
Du, das stimmt, die das da professionell betreiben.
Genau.
Aber was meinst du, wie viele, ich meine, du bist doch das beste Beispiel. Ja, du machst das auch.
Ja, das stimmt.
Ich persönlich auch. Nicht, aber ich habe gehört, dass es wirklich, das Durchschnittsalter ist da auf jeden Fall so, dass man eventuell auch schon ein potenzieller Porsche-Fahrer sein könnte.
Interessant, ja.
Aber das ist, es passt einfach in dem Jahr, wo wir jetzt diese E-Mobilität immer mehr zum Tragen kommt und dann HSV E-Sports, das passt einfach zusammen.
Ich weiß, worauf du dich noch freuen kannst. Es gibt noch einen tollen Event für Porsche in diesem Jahr, den du jetzt noch nicht weißt, aber den ich dir jetzt schon sagen kann. Im September.
Porsche European Open.
Das mag sein. Okay, also, das hast du drauf.
Das ist Porsche European Open,
okay, das ist Golfturnier. Ja. Okay, aber im September kommen die Interkoffeure nach Leipzig und zu Porsche und werden dort ihr Festival veranstalten. Wir haben einmal im Jahr einen großen Kongress, heißt bei uns Festival. Und der ist in diesem Jahr erstmalig in Kooperation, in diesem Fall mit Porsche. Wie geil ist das denn?
Im Porsche Diamanten.
Genau. So schön heißt. Im Porsche Diamanten. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, super cool.
Dass wir Dienstleister, ja. Friseure auch zu ja. euch kommen, in eure Welt.
Ja, das wird ja, das ist eine Eventfläche, die man eben mieten kann. Und genau. Von daher überrascht mich das jetzt natürlich grundsätzlich nicht, aber mir war es nicht bekannt.
Genau. Da habe ich schon gedacht, Mensch, das werde ich ihm während des Podcasts sagen. Würde er sich bestimmt freuen, dass er sagt, Mensch, Lars, super, dass du da mit uns noch mehr in Kontakt kommst. Nicht nur in Hamburg, auch in Leipzig.
Ja, sehr cool.
Ja, großartig. Steffen, das war ein großes Fest für mich. Toll, du hast viele, wirklich viele Dinge gesagt, die mir wehtaten und die höchstwahrscheinlich einigen Hörerinnen und Hörer auch wehtaten.
Oh Gott, das war nicht meine Absicht.
Nein, wirklich positiv, weil du mir und ich denke auch vielen Hörerinnen und Hörern den Spiegel so ein bisschen vor das Gesicht gehalten hast. Was bedeutet Dienstleistungsqualität im Jahr 2020? Was bedeutet wirklich, wir nennen es jetzt Exzellenz, ich nenne es jetzt mal Premium, aber dass du sagst, wenn du in deiner Branche zu den besten Adressen zählen möchtest, was für Erwartungshaltung musst du aber auch erfüllen und möglichst sogar noch übertreffen, das, was du gesagt hast. Und ich denke, da sind wir Handwerker oftmals in unserem Alltag so ein bisschen auch gefangen. Und das hast du ganz schön, wie gesagt, schmerzhaft manchmal, aber so rausgestellt, dass man sagt, ja, das macht Porsche, glaube ich, viel besser als wir. Und wir sind nicht Porsche, wir sind nur ein Friseurunternehmen. Aber von dieser 100% geilen Idee, welche 10% könnte ich denn in meinen Alltag auch bringen, um genau. diesen Effekt zu erzielen?
Und ich glaube, dass das A und O, egal was du machst, es muss eine Nachhaltigkeit bekommen. Und ist Kontinuität, eine Regelmäßigkeit. Wenn das nicht ist, dann verpufft es sofort. Ja. Es verpufft sofort. Du musst dranbleiben, wie so eine tägliche Runde oder wie auch immer, wie wir es machen. Das ist enorm wichtig.
Oh, da möchte ich noch einmal einhaken. Eigentlich dachte ich, wir sind jetzt durch, aber da hake ich jetzt doch nochmal ein. Weil wir Friseure, ich sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal, das natürlich zählt ja nicht für jeden, aber viele Menschen, die ich kenne und ich würde mich auch dazu zählen, sind aber auch sehr schnell begeisterungsfähig. Das heißt, ich sehe eine Idee und sage, super, die müssen wir umsetzen. Aber dann hapert es oftmals an der Nachhaltigkeit. Weil du dann merkst, okay, das fand ich mal ganz super, aber jetzt 8 Wochen später, so toll finde ich es vielleicht gar nicht mehr und dann achte ich nicht mehr drauf.
Ja gut, ist das ja auch okay.
Ja, aber wie ist denn das in euren Prozessen? Bevor ihr etwas macht für den Kunden, wird es ja sicher, keine Ahnung, Arbeitsgruppen geben oder wie auch immer. Die
Workshops.
Sagen, Workshops, die sagen, arbeiten. Okay, was sind gute Ideen vielleicht für uns?
Ja.
Bis die dann mal bei euch auf der Fläche dann erscheinen, habt ihr ja sicher noch ein paar Hürden gesetzt.
Ja, absolut. Dann werden verschiedene Abteilungen mit abgeholt.
Ich glaube, das ist ein Vorteil. Ne? Wenn die meisten in meiner Branche arbeiten ja am offenen Herzen. Das sind ja die Unternehmer, die direkt die Ideen bekommen und die auch direkt umsetzen.
Also ich glaube, auch was ganz wichtig ist, egal was du machst, mach es einfach. Wir reden manchmal auch viel zu viel über bestimmte Dinge und es dauert eigentlich viel zu lange, bis wir sie machen. Man muss einfach machen und selbst wenn man nach 8 Wochen feststellt, hat eigentlich doch nicht den Effekt oder ist doch nicht so richtig, dann passt man eine Zielkorrektur. Macht doch jedes Schiff bei Windstärke 5 auf der Nordsee. Muss auch irgendwann den Kurs anpassen und nichts anderes machst du als Kapitän.
Steffen. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Grüß deine tolle Frau bitte.
Mach ich. Okay, Lars, danke.
Die 13. Kalenderwoche geht damit so langsam zu Ende. Das war eine sehr emotionale, sehr arbeitsreiche und sehr spannende Woche, auf die wir zurückblicken. Es war mir eine große Freude, euch jeden Tag eine Sonderfolge präsentieren zu können mit wunderbaren Gästen. Bitte hört sie euch alle nochmal an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ganz besonders die von gestern, von Donnerstag, denn da gibt es einen Aufruf eines Hamburger Kollegen für eine ganz kreative, solidarische Aktion, wo wir jeden Friseur brauchen, der da mithilft. Hört euch diese Folge vom Donnerstag nochmal an. Ja, und damit gehe ich jetzt auch so ein bisschen ins Wochenende und ich gebe zu, ich freue mich so ein bisschen auf dieses Wochenende, denn diese Woche war dann doch sehr anstrengend. Das hätte ich am Anfang der Woche gar nicht so gedacht, dass ich tatsächlich vormittags mit dem Podcast beschäftigt bin und dann mittags, nachmittags, abends eigentlich mit allen anderen Dingen. Ich hätte gedacht, das fährt viel mehr runter, aber so war es bei mir gar nicht. Es gab so viele Konferenzen, Telefonate mit Banken, mit Steuerberater, Unternehmensberater, mit Kollegen. Dann bin ich ja auch im Vorstand der Interkoffer tätig. Auch da gibt es viel Engagement hinter den Kulissen, wo ich mich gar nicht so einbringen konnte, wie ich es eigentlich wollte, weil einfach es wirklich viel war. Und als meine Frau und ich gestern am Donnerstagabend das Heute-Journal gesehen haben und die erschreckenden Bilder aus New York City gesehen haben und dort ein Arzt gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Bilder bald, dass es diese Bilder nicht nur in New York gibt, sondern bald auch woanders und auch in Deutschland, haben meine Frau und ich gesagt, obwohl wir uns persönlich schon stark eingeschränkt haben in dieser Woche, möchten wir das in der kommenden Woche oder ab der kommenden Woche noch mehr tun, noch weniger rausgehen und uns nicht mehr in diesem ständigen Krisenmodus befinden, der auch sehr viel Kraft raubt, sondern wir möchten ab der nächsten Woche wirklich bewusst auch sowohl körperlich, was unsere Aktivitäten draußen angeht, als aber auch geistig ein wenig mehr herunterfahren und auch gucken, dass wir vieles machen, was einfach uns gut tut, um unsere Energie aufzuladen und auch um auf uns zu achten, auf unsere Gesundheit zu achten. Und deswegen wird es ab der kommenden Woche keine täglichen Podcast-Folgen mehr geben. Ich möchte auf jeden Fall mindestens am Freitag eine Podcast-Folge aufnehmen, entweder eine Sonderfolge oder eine ganz normale Folge. Und wenn es der Situation Nützliches, wenn ich das Gefühl habe, es gibt jetzt etwas Tagesaktuelles, was man mal besprechen sollte oder es gibt einen Gast, der sich anbietet, mal kurz für 10, 15 Minuten morgens zu telefonieren mit einem wirklich spannenden Thema, wo ich denke, das bringt uns alle für den Tag weiter, dann erlaube ich mir auch in der kommenden Woche noch die ein oder andere Sonderfolge aufzunehmen, aber seid nicht irritiert, wenn es keine Sonderfolgen gibt oder vielleicht nicht an jedem Tag, wenn es vielleicht nur eine gibt oder zwei. Wir werden es einfach sehen. Wir lassen es jetzt auf uns zukommen. Wir bleiben in Kontakt auf der Nummer deutlich Facebook-Seite. Da werde ich immer informieren, wenn es bezüglich dieses Podcasts etwas Spannendes und Neues gibt. Und ansonsten verbleiben wir erstmal so, dass wir alle jetzt auf uns achten. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich für das viele, viele Feedback bedanken, das ich von euch bekommen habe und das viele Lob. Das motiviert mich sehr und wenn ihr mir und wenn ihr diesem Podcast weiterhin helfen wollt, dann seid so nett, dann teilt die Folgen in euren sozialen Netzwerken, dann schreibt über diesen Podcast, dann verlinkt diese Homepage, dann macht darauf aufmerksam, dass es diesen Podcast gibt, denn je mehr Hörer dieser Podcast hat, desto mehr Relevanz bekommt er und je öfter er bewertet wird auf Podcast-Portalen wie zum Beispiel Apple Podcast, iTunes, desto schneller ist er auch für alle anderen sichtbar. Also wenn ihr euch fragt, wie könnt ihr mich unterstützen oder diesen Podcast unterstützen, so könnt ihr ihn unterstützen. Also, vielen Dank für euer Interesse heute und vielen Dank auch für euer, für euer Engagement in dieser Woche. Ich wünsche uns allen jetzt, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir gesund bleiben, denn auch in meinem ganz nahen Berufsumfeld musste ich leider erfahren, dass ein Mensch, der sehr, sehr wertvoll ist und den ich ja seit Jahrzehnten begleite, dass der auch gerade auf einer Intensivstation liegt. Und an dieser Stelle natürlich drücke ich die Daumen, dass das gut ausgeht. Und dass diese Daumen drücke ich natürlich für jeden anderen von euch auch. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, bleibt gesund,
Passt auf euch auf, passt auf eure Mitmenschen auf. Lasst uns gegenseitig helfen und unterstützen und durch diese Phase gehen. Nehmen wir sie nicht zu leicht, aber verlieren wir auch nicht unsere Leichtigkeit. Mit diesen Wünschen, vielen Dank für euer Interesse, verabschiede ich mich und sage Tschüss aus Hamburg.